Ja, meine Lieben, wir sind so mittendrin in der kümischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz. Ich denke, wir werden ein bisschen wiederholen dazu und einleitend vielleicht auch noch ein paar Grundgedanken überhaupt zum rosenkreuzerischen Weg. Manches haben wir eh auch schon angesprochen, aber um es vielleicht auch noch deutlicher zu machen. Wir wissen, dass der rosenkreuzerische Weg kommt aus der Kainsströmung. Das ist also die Strömung, die sich also zur Aufgabe gesetzt hat, wirklich die Erde zu verwandeln, sich mit der Erde auseinanderzusetzen, also Geistiges zu erstreben in der Verwandlung der Erde, sagen wir so. Und das ist der eigentlich christliche Gedanke ja auch. Also, und das ist der Gedanke, der in die Zukunft führt. Also die Vergangenheit wo ein langsam Hereinkommen aus dem Geistigen, ein sich zurückerinnern an dieses Geistige, aus dem man gekommen ist. Aber der rosenkreuzerische Weg ist eine Orientierung nach vorwärts. Durchaus eben mit dem Durchgang auch durch die Erde, eben mit allem, was damit verbunden ist. Und das ist ein Weg, der eben tatsächlich so richtig erst mit der Neuzeit beginnt. Also das heißt mit dem Beginn des Bewusstseins-Seelenzeitalters. Also in der Zeit stehen wir ja drinnen. Also 1459 heißt es nicht umsonst, dass die kümische Hochzeit beginnt. Also das ist ganz am Anfang eigentlich des Bewusstseins-Seelenzeitalters. Und man kann nicht sagen, dass dieses Bewusstseins-Seelenzeitalter jetzt schon überall so wirklich greifen würde. Also im Gegenteil, also wenn man sich anschaut, Universitätsbildung, aber auch zum Teil die Naturwissenschaften arbeiten noch immer sehr stark mit dem gedanklichen Konzept, mit dem geistigen Konzept, das aus der Antike kommt, also aus der vergangenen Kulturepoche heraus. Wir sind noch ganz stark also orientiert eigentlich ja im Grunde an Aristoteles, an Platon. Natürlich hat sich das verwandelt und verfeinert und spezialisiert, aber im Grunde ist die Denkart ist immer noch an der Logik des Aristoteles orientiert. Hat zwar viele Ergänzungen gefunden, ich meine, es gibt heute verschiedenste Arten von Logik, bis hin zu, was in meinem Fachgebiet ist, Quantenlogik oder so, wo es nicht mehr feste Ja- und Nein-Werte gibt, sondern wo es nur mehr Wahrscheinlichkeiten gibt und solche Sachen. Es gibt mehrwertige Logiken verschiedenster Art, also es gibt dreiwertige Logiken, es gibt praktisch unendlich wertige Logiken, das heißt, die haben unterschiedlichste Werte, da nicht die klare Unterscheidung, ja, nein, aber trotzdem, die Basis ist immer der Aristoteles irgendwo. Und was mitschwimmt immer noch, ist auch damit das, wie soll ich sagen, Seelen- und Geistesbild, das eben aus der Antike kommt und das also ganz stark eben durch Platon und Aristoteles geprägt wurde. Und da ist genau der Punkt, dass das eigentlich, also zumindest in der Form, wie es damals war, fürs Rosenkreuzertum nicht passt. Aber oft auch, ich sage einmal, auch unter Anthroposophen oft in die Richtung missverstanden wird. Also zum Beispiel bei Platon ist es ganz klassisch, da ist dieser Dualismus da zwischen Seele und Körper. Ich sage jetzt bewusst Körper, weil die zwei Dinge unterscheidet er und die Seele ist halt irgendwas, was im Grunde zwar den Körper bewohnt, aber ansonsten unabhängig ist davon. Und beim Aristoteles rückt es ein bisschen enger zusammen, also da wird die Seele zur Form des Körpers, aber trotzdem, sie kann sich trennen davon, unabhängig, und Thomas von Aquin greift es dann auf, aber es ist immer das Problem, dass dieses Bild ein Gedankenbild letztlich nur ist. Das heißt, von der Seele haben sie eigentlich kein wirkliches Bild mehr. Man muss ja denken, die griechische Philosophie ist genau zu dem Zeitpunkt aufgetreten, als das alte Hellsein verdämmert ist. Das hat man da in der Mythologie drinnen, von mir aus beim Homer oder so, spielt da noch viel hinein. Und wenn als aber das Denken, das Verstandesdenken zu erwachen begann, war es eigentlich nur mehr eine Erinnerung an das, was man vorher hatte. Und jetzt fängt man an, im Grunde über die Seele zu spekulieren. Natürlich erlebt der Platon im Gegensatz zum Aristoteles noch etwas irgendwo. Also Ideen sind für ihn noch etwas bis zu einem gewissen Grad Wahrgenommenes, aber halt schon sehr dünn. Und dann ist es immer dünner geworden. Und man sieht die Problematik aber jetzt nachwirken bis heute zum Beispiel, bis in die Gehirnforschung, in die Neurowissenschaften oder so, die ja jetzt versuchen zu klären, ja, wie kommt denn zum Beispiel das menschliche Bewusstsein zustande? Weil dass wir irgend sowas wie Bewusstsein haben, kann man schwer ableugnen, obwohl es manche versuchen. Noch dazu kommt die Hirnforschung immer mehr darauf, na bitte das meiste, das allermeiste, das wir überhaupt uns in der Welt zurechtfinden, läuft unbewusst ab. Das ist einmal schon das Erste. Also das Bewusste ist eine ganz, ganz dünne Schicht nur. Aber wie fix noch einmal soll jetzt die Materie da oben das Bewusstsein herausbringen? Da kiefeln sie also alle herum. Und das heißt aber, sie haben im Hintergrund in Wahrheit immer noch dieses alte antike Bild, Leib und Seele sind so zwar so völlig verschiedene Dinge, dass man dann natürlich nicht verstehen kann, wie die irgendwie zusammenwirken sollen.
Schon Günther sagt ja, noch niemand konnte es fassen, wie Leib und Seele so schön zusammenpassen.
Und passen, genau. Und dann doch sich den Tag daran verleiten oder so ähnlich. Ja, ja genau, das Problem zieht sich durch, also seit der Zeit. Also es ist die Kluft entstanden zwischen dem, was man als Seelisches bezeichnet und dem, was man als Leibliches bezeichnet, was dann im Zuge der Entwicklung immer mehr in die Gefahr verfiel, nur mehr materiell gesehen zu werden. Also der Körper, das ist nur mehr Materie sozusagen. Und Seele, vom Geist rede ich jetzt gar nicht, weil da fängt auch schon die Problematik an, dass das kaum gut unterschieden wird. Schon von der Antike her zieht sich das durch, dass das mühsam ist, also die Unterscheidung. Und erst recht dann in der Kirche, und der Steiner hat oft davon gesprochen, da auf dem Konzil von Konstantinopel, ich glaube das vierte war es, 869, wo er immer sagt, da wurde der Geist abgeschafft. Also da wurde dogmatisch verkündet, unter anderem in vielen anderen Dingen, der Mensch besteht aus Körper und Seele und die Seele hat einige geistige Eigenschaften. Aber das wirklich Geistige ist Gott alleine vorbehalten. Und mit dem hat sich der Mensch sozusagen nicht weiter zu beschäftigen, da muss er warten, was von dort kommt. Und konsequenterweise ist dann später die Seele auch immer mehr in Verschwindung geraten, in Wahrheit. Also ein sehr typischer Marktpunkt ist etwa auch schon Beginn der Neuzeit oder sogar ein bisschen später, also noch Christian Rosenkreuz, der René Descartes, der mit seiner berühmten Unterscheidung die res cogitans, also die geistige Substanz und die res extensa, die ausgedehnte Substanz, also die körperliche Substanz. Und der stellt sich dann irgendwo vor, ja, irgendwo da im Hirnkastel sitzt der eigentlich völlig unräumliche Geist und greift über die Hypophyse in den Körper ein. Aber der Körper funktioniert eigentlich wie eine Maschine, im Grunde. Den Tieren schreibt er sogar überhaupt diesen geistigen Funken oder die Seele oder wie immer das ist ab, also die sind nur Maschine. Und die Naturwissenschaft freut sich, weil gut, da kann ich den Körper wenigstens wie eine Maschine untersuchen, passt. Nur was tun wir mit dem Punkt da oben? Wie soll das eingreifen? Und das heißt, es hat sich herauskristallisiert durch diese Entwicklung seit der Antike, dass einerseits das körperlich-materielle nicht verstanden wird. Weil das ist eben nicht wahr, dass das nur räumlich ausgedehnter Stoff ist und Punkt. Und auf der anderen Seite das geistig-seelische ist zu einem, ja, im Grunde zu einem Nichts verduftet irgendwo. Und musste auch so sein, weil also es hat schon einen Sinn, diese Entwicklung, weil gerade dadurch die Möglichkeit zur Freiheit einmal erwächst. Weil was wir als Seele nämlich erleben, das heißt als Bewusstsein tagtäglich, ist nur Spiegelbild, ist keine Realität. Und daher übt es keinen unmittelbaren Zwang auf uns aus.
Aber wir leben mit Vorstellungen.
Wir leben mit Vorstellungen, natürlich, ja, natürlich. Und wir fesseln uns natürlich so, aber wir fesseln uns dann mit den Vorstellungen. Aber es ist zumindest also so, dass dieses Bild keine physische Kraft auf uns ausüben kann. Es ist wie ein Spiegelbild. Ich kann natürlich auch sagen, ja, wenn ich lieber das Gesicht so verziehen, dann schaut es schöner aus. Natürlich kann ich mich an dem Spiegelbild orientieren. Aber von sich aus zwingt mich das Spiegelbild nicht. Höchstens ich zwinge mich dadurch, was ich da drin sehe in dem Spiegelbild, ja, und sage, was mir nicht gefällt. Ja,
aber die Vorstellung ist eine Sicherheit. Dadurch ist ja der Zwang da, dass ich die Sicherheit der Vorstellung brauche. Ich sage jetzt einmal, brauche.
Ja, ich stütze mich daran ab, ja, natürlich. Und indem wir uns in diesem Spiegel betrachten, sehen wir ja eigentlich sozusagen immer uns selbst. Also zwar halt nur ein Spiegelbild, nicht in der Realität, aber dadurch wird einmal das Ego gestärkt. Also das ist halt wirklich fast wie der Narziss im Spiegel, nicht umsonst gibt es die Geschichte. Das ist ein typisches Bild eigentlich für dieses, aber was aus dem Antiken kommt. Der Narziss-Mythos kommt ja auch aus dem Antiken. Also es geht eigentlich jetzt die ganze Zeit bis zum Beginn der Neuzeit und nachwirkend darum, sich in diesem Spiegel, ja, zu bewundern, zu kritisieren, wie auch immer. Aber wir haben darin nicht die Realität unserer Individualität. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Wir haben nicht darin die Realität unserer Seele. Also weder die Realität unserer Seele noch unseres Geistes.
Ja, und im Sozialen auch nicht die Realität der anderen.
Ja, genau.
Das ist ja nur das Größere, also für mich das größere Problem.
Natürlich. Und wir brauchen uns auch nicht wundern, dass heute jetzt auch durch die ganze Medienlandschaft, durch die ganze Technik, die wir uns aus dieser Art des Denkens gebaut haben, das ist nämlich in gewisser Weise eine Nachwirkung. Das fängt in der Art ja auch so richtig schon an, auch seit der Antike. Bei den Römern, die haben schon, ja, Mechanik gibt es da schon, halt nicht so klein, sondern groß. Aber es fängt dort an. Also das heißt, zu ersetzen die Naturwelt durch eine Welt, die wir schaffen, die wir bauen, die wir konstruieren, verstandesmäßig, sagen wir mal so.
Aber die Römer haben ja auch Spiele gehabt. Ja.
Ja, ja.
Das ist ja auch so etwas, nicht? Auch eine Vorstellung.
Ja, 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 natürlich.
Und immer mit, eigentlich mit einem Entwicklungsziel, weil beim Spielen.
Natürlich, ja, natürlich, ja, ja. Dazu. Natürlich. Und es tritt alles in diese Phase hinein, auch die Mysterien treten in gewisser Weise heraus, zumindest in der abgeschwächten Form des Theaters dann. Das Theater bei den Griechen kommt aus den Mysterien letztlich. Und das ist der große Schritt, dass das nach außen tritt. In zwar gedämpfter Form, aber plötzlich wird das alles öffentlich, aber zugleich hat es nicht mehr dieselbe Wirkung wie in den Mysterien. Und in den Mysterien war es also so, erstens natürlich, dass nur Leute, die entsprechend lang vorbereitet waren, eingelassen wurden und dann in den inneren Kreis noch weniger. Und da war es also ein unmittelbarer geistiger Entwicklungsweg. Theater hat Wirkungen, natürlich, also wie schon David Gottes sagt, also durch durch Furcht und Mitleid, also wird die Katharsis erzeugt, eine Läuterung des Menschen, aber die geht halt zunächst einmal nicht so weit, dass es wirklich ein in dem Sinn echter geistiger Entwicklungsweg ist, der also zu einer eigenständigen geistigen Wahrnehmung führt. Das ist es eben gerade nicht. Sondern es führt eigentlich, und das zeigt ja der Weg des Theaters, im Grunde immer weiter weg davon zunächst einmal. Mit wenigen Ausnahmen, die drinnen sind, aber es geht der Weg eigentlich immer mehr in ein Spiegelbild des äußeren Daseins hinein. Ich meine, es ist natürlich beim Goethe, mit dem Faust oder so, ist was anderes drinnen und es fängt was ganz was Neues an mit den Mysteriendramen vom Steiner, wo man merkt, also da ist ein Ansatz da, dass das eigentlich bereits wieder ja, in gewisser Weise Mysterienwesen wird, aber auf ganz anderer Art. Eben nicht geheim. Geheim ist es nur dadurch, je nachdem, mit welchem Grad ich einsteige. Aber im Prinzip ist es eine mysterienartige Handlung, die vollzieht. Und es hängt an den Leuten, die es gemeinsam machen, ab, welchen Charakter es hat. Es kann ein Schauspiel einfach sein, oder es kann das sein, was geplant war eigentlich in der Hochschule für Geisteswissenschaften. Steiner konnte ja nur die erste Klasse vollenden und es war aber geplant, dann, so wie es das früher gab, also vor dem Ersten Weltkrieg noch, eine Art erkenntniskultische Abteilung. Also noch zwei Klassen, und erkenntniskultisch heißt, dass tatsächlich gewisse Rituale durchgeführt werden. Also wie in den Mysterien halt. Vor dem Ersten Weltkrieg waren die angelehnt, aber eben wirklich nur angelehnt an gewisse Freimaurerrituale, wo eben praktisch gewisse Dinge durchgespielt wurden und an dem die Entwicklung weiterging. Also, weil einfach, wenn man Dinge tut in einem kultischen Rahmen, das einfach mehr Wirkung hat, als wenn man sich einen Vortrag anhört im Grunde. Das war der Hintergrund. Und dazwischen gab es eben diese Sache mit den Mysteriendramen, die, naja, ich sage einmal, nach allen Seiten offen sind. Man kann sie eben als Theaterstück von mir aus nehmen, natürlich als sehr anspruchsvolles dann, aber man könnte sie steigern bis zu einem echten Einweihungskult. Das ist absolut drinnen. Und findet man aber sonst also kaum. Also mir ist nichts Vergleichbares bekannt. Also wo er wirklich nämlich ganz stark eingebunden ist, das Thema Reinkarnation so unmittelbar. Und also das heißt, das ist eigentlich erst dort fangen wir an, in die Gegend der Bewusstseinsseele, der wirklichen Bewusstseinsseele zu kommen. Und damit wir den Faden nicht verlieren, also ist die Problematik oder Problematik in dem Sinn, was das Rosenkreuzertum überwinden will und überwinden muss, ist also die einseitige Feststellung einerseits, da ist die Seele, Geistseele, wie auch immer, also weil die Trennung ist ja halt schon immer klar der Unterschied, die aber so dünn ist, dass sie wirkungslos ist im Grunde. Also wird jeder von sich merken, ich kann noch aus oben so viel hebe dich, es wird sich nichts tun. In der Realität draußen wird zunächst einmal nichts passieren. Also eben weil das Spiegelbild eben nichts von sich aus tun kann. Also das ist das eine, dass wir zur wirklichen Seele, zum wirklichen Geist kommen müssen, auch im Erleben. Und als Schritt dazu uns bewusst werden, wo finde ich die überhaupt? Das heißt ganz klar, ich finde sie zunächst einmal nicht in meinem alltäglichen Bewusstsein. Ich kann alle Schriften von Steiner lesen, ich kann sie sozusagen mit dem philosophischen Verstand lesen, der aus der Antike kommt, und ich habe deswegen noch nichts irgendwie Geistiges erlebt oder erfahren. Ich habe was gehört darüber vielleicht, was ihm der Steiner erzählt hat, aber ich habe es als solches noch nicht als Realität. Also die Frage ist, wo finde ich es, wenn ich es nicht in meinem Alltagsbewusstsein finde? Jetzt kann man sagen, gut, dazu gibt es den Schulungsweg, dass man vielleicht weiterkommt in die Richtung, aber es gibt vorher noch ganz was anderes, wo man es noch viel deutlicher findet. Und da hat der Steiner ja vor, ja, ich glaube 1911 war es, wenn es da ist, in Bologna einen berühmten Vortrag gehalten vor einem philosophischen Fachpublikum, wo er eben die Grundlagen der Theosophie, hieß es damals, noch dargelegt hat. Und wo er ganz deutlich sagt, er sagt sehr an vielen anderen Stellen auch, aber dort halt besonders klar, das Ich ist nicht im Menschen drinnen, es ist außerhalb. Das heißt, überall da draußen. Und zwar wirklich überall. Das heißt, wenn ich mein geistig-seelisches suche, muss ich rausschauen in die Welt. Von dort wirkt es da hinein und das, was da als Körper steht, ist der Spiegel, der es mir für mein Bewusstsein jetzt sichtbar macht. Aber das heißt, das, was sich am Körper spiegelt, ist nur das Bild, die Realität liegt draußen. Wobei draußen mit einbezieht die Körperlichkeit, insofern sie mir ja gar nicht bewusst ist, weil was erlebe ich denn bewusst von dem, was da drinnen sich alles abspielt? Nichts. Kaum was, außer es fängt an weh zu tun, dann ist es halt ein recht unscharfes Bewusstsein. Also das heißt, selbst das Körperinnere ist eigentlich ein Äußeres in Wahrheit. Ein Äußeres gegenüber unserem alltäglichen seelischen Erleben. Da wirkt jedenfalls das eigentliche Ich. Und das heißt, wo wirkt es besonders? Es wirkt besonders im Schicksalsgeschehen. In dem, was mir scheinbar von außen zukommt, was mir passiert. Das ist der eigentliche Wille meines Ich. Nicht das, was ich mir da ausdenke. Ich möchte das und das im Leben machen, das und das werden und das Ziel erreichen. Was dann oft eh ganz anders kommt. Sondern es ist namentlich das, was als Schicksalskraft von außen kommt, wobei Schicksal ja immer zweiseitig ist. Es ist einerseits eines, das aus der Vergangenheit kommt und eines, das die Zukunft vorbereitet. Weil durch jede Handlung, die ich begehe, es ist ja nicht so, dass die jetzt einfach nur Folge der Vergangenheit ist, sondern sie ist genauso, sie bereitet die Zukunft vor. Da in dem Übergang liegt die Freiheit drinnen. Ich habe eine gewisse Last aus der Vergangenheit, wo ich, aber eben dieses große Ich da draußen, das mein eigentliches Ich ist, ich habe die Freiheit, wie ich damit umgehe und welche Zukunft ich mir dadurch auch aufbaue. Und unser kleines Bewusstsein ist zunächst einmal nur, naja, ich sage fast der Zuschauer der ganzen Geschichte. Also er hört auf, Zuschauer zu sein, ab dem Moment, wo er im geistigen Entwicklungsweg im rosenkreuzerischen Sinn geht. Wenn er also begreift, dass ich die Freiheit in meinem kleinen Ich sozusagen genau dann finde, wenn ich den Willen meines eigentlichen Ichs bewusst zu erfüllen beginne. Das heißt, bewusst mein Schicksal will. Um das geht die ganze Anthroposophie geht darum.
Der C.G. Jung hat ja den Begriff des Selbst eingeführt. Ja. Also da, wo das Ich sozusagen draufschwimmt auf diesem Selbst. Also er setzt auch das große Ich hinaus.
Ja. Und ich meine, es geht eben, wenn wir das auch vergleichen mit dem, was wir früher schon besprochen haben, es geht ja letztlich wirklich hinaus in die ganze Welt bis über die Grenzen des Sichtbaren hinaus. Also es reicht letztlich eben bis zu dem Punkt dort, wo die Trinität ist. Das erinnert euch an das Bild, wo man durch die Planetensphären oder durch die Hierarchien aufsteigt. über den Fixsternhimmel hinaus, über den Kristallhimmel hinaus, wie es auch der Dante schildert. Und jenseits dort ist die eigentliche Quelle des Ich. Das ist sozusagen überall dort jenseits des Sichtbaren. Bis dorthin geht es und nimmt aber alles mit, was dazwischen ist. Das, aber was heißt das? Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, für die Hirnforschung heißt es zum Beispiel, dass es ein völliger Unsinn ist, natürlich zu suchen, wie wirkt mein Spiegelbild, wie steuert es das Gehirn? Überhaupt nicht. Das Gehirn ist nur ein Spiegelbild von dem da draußen und wirft es zurück. Also es ist überhaupt keine Steuerung von dem da drinnen da. Da hat der Steiner also unheimlich gekämpft dafür, und ist nicht einmal von den eigenen Leuten verstanden, man hat immer gesagt, es gibt keine motorischen Nerven. Also, was heißt das? Das Bild ist ja heute auch in der Hirnforschung Dogma zu 100%. Also, da spielen sich Gehirnprozesse ab, die steuern die Bewegung, die ich ausführe. Und der Steiner sagt, na, das ist ein Blödsinn, es gibt nur sensorische Nerven. Sie nehmen wahr. Die Aufgabe der Nerven ist wahrzunehmen und der Wille ergreift von außen die Gliedmaßen zum Beispiel und bewegt sie auf geradezu magische Art, indem er unmittelbar also in den Stoffwechsel des Muskels wirkt und darin tätig wird. Und zwar tätig wird im Sinne des Karmas. Also, und er war sich ganz bewusst, dass er damit gegen die gesamte Naturwissenschaft seiner Zeit steht. Er war sich dessen ganz bewusst, aber es ist ganz klar, wenn ich den Menschen auffasse, ist etwas, was wie eine Maschine sozusagen funktioniert, da ist die Steuerzentrale, die hat da die Sensoren zur Wahrnehmung, dann klick, 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 Programm läuft ab und steuert dann das, dann habe ich eine Maschine. Dann habe ich auch eine Maschine. Und da ist da mit Sicherheit kein Geist drinnen. Die Maschine kann exzellent funktionieren. Es gibt ja schon ganz, ganz starke Ansätze dazu, dass das funktioniert. Aber das ist was rein Alemannisches, dann ist kein Geist drinnen.
Wenn ich jetzt sage, es gibt keine motorischen Nerven, dann können aber nicht die Impulse gemeint sein. Also
es ist damit gemeint, dass nicht ein elektrischer Impuls geht, den Nerv jetzt berührt sozusagen und dadurch macht er so.
Ist das nicht zu messen? Das muss ja zu messen sein.
Natürlich, es passiert. Es geht ein elektrischer Strom daher und der bewegt sich. Ja. Und trotzdem ist das keine Steuerung.
Okay.
Das ist der entscheidende Punkt. Es geht nämlich darum, wie dieses Ergebnis interpretiert wird. Und es wird in dem Rahmen einer zentralen Steuerung interpretiert. Im Prinzip, egal ob die Nervenimpulse so oder so gehen, sie dienen immer nur zur Wahrnehmung, zur Spiegelung. Zur Spiegelung dessen, was eigentlich die Welt von draußen, beziehungsweise das Ich von draußen bringt. Ich sage einmal, 98% der anthroposophischen Ärzte, Mediziner oder so, die sich damit beschäftigt haben, namentlich dem akademischen Bereich, haben solche Verkrümmungen gemacht, um das mit der gegenwärtigen und auch schon zu Steiners Zeiten damaligen naturwissenschaftlichen Auffassung irgendwie in Einklang bringen zu können. Also, dass man doch sagen kann, irgendwie steuert es ja doch. Weil es gibt ja schließlich einen Impuls, der dorthin geht. Und wie geht das? Und der Steiner kämpft gegen das immer wieder, weil damit das Geistige draußen ist einfach. In Wahrheit wirkt das Geistige gerade dort, wo die Nerven unterbrochen sind. Die Nerven sind ja überall unterbrochen. Es gibt überall Übergangsstellen, bei den Synapsen zum Beispiel, im Hirnkastel, im Rückenmark, überall, also wo ein Nerv den anderen fast berührt, aber durch einen kleinen Spalt getrennt ist und wo was überspringt scheinbar. Dort wirkt das Geistige drin, dort wirkt das Seelische drin. Und wo der Impuls hingeht, ist also ganz, ganz, ganz sekundär. Also das ist also ganz wesentlich, das sind so ganz wesentliche Punkte, die mit dem Rosenkreuzerischen zusammenhängen. Und das heißt, die Naturwissenschaft, weil sie, wo kommt sie hin? Ich meine, sie könnte zu dem Bild kommen, weil das lässt sich ja sogar bauen, eine Steuerzentrale, die von da Impulse aussendet und was in Bewegung setzt, gibt es ja schon. Funktioniert ja. Aber mit dem werden sie nie erklären können, dass da Seele reinkommt, dass nicht einmal Bewusstsein reinkommt. Das ist der Punkt. Da scheitern sie sofort. Sie können zwar jederzeit erklären, dass sie irgendwo selbststeuerndes bauen. Er hat halt Kameraaugen, der reagiert auf das Licht, bewegt sich dorthin. Das kann man so verfeinern, dass dann eine Greifarm kommt, mit dem man das ergreifen kann. Also er kann sozusagen intelligent umgehen. Aber das Ding ist völlig seelenlos. Das ist das Problem. Die bringen die ganze Geschichte niemals rein. Da müsste ich genau also dann überall die Leitungen im Grund durchschneiden. Dann steht aber das wirklich. Ja. Beim Menschen steht es eben nicht.
Es gibt ja noch ein schöneres Beispiel mit den Invaliden oder mit den Beinamputierten oder die ja amputiert haben und dann über Nervenverbindungen ja, dann eine Maschine bewegen können, kleinen Finger zum Beispiel.
Ja.
Und dann durch das Bewusstsein ja, steuern können, denn, dass sie das auch bewegt.
Ja.
Und da passt jetzt dieser Gedanke hinein, ja, das sagt er noch immer nicht, dass nicht dazwischen eben der genau Geist wirkt.
Genau. Ja, genau. Das ist der Punkt. Und also da ist unheimlich viel in Bewegung. Also das
ja, aber ich meine, die Konsequenz davon, ja,
ja,
das ist ja in den, der Capesio sagt das da in der Seelenwelt.
Ja.
In Furcht, die Menschen fielen in Furcht und Verzweiflung, bemerkten sie, wie leicht Geister den Lauf des Lebens steuern. Oder?
Ja.
Den Lauf des Lebens.
Steuern heißt es nicht, aber so ähnlich, ja.
Ja. Beeinflussen.
Lenken, ja, hängt sowas.
Das ist es ja.
Ja.
Wenn man das konsequent durchdenkt,
natürlich.
Natürlich. Angst, weil man
ja, natürlich. Ich meine, es ist zwar in letzter Konsequenz letztlich unser eigenes Ich, das dahinter steht, aber natürlich umfasst dieses individuelle Ich trotzdem die gesamte geistige Welt in Wahrheit. Weil es gibt die Trennung in der geistigen Welt nicht. Eigentlich. Und trotzdem ist es individuell. Aber es ist nicht, man kann sich nicht geistige Wesen nebeneinander sozusagen vorstellen. Sie sind ineinander. Sie sind ineinander und sie haben ihre Höhe in der Kette der Hierarchien einfach dadurch, wie weit sie das halt bewusstseinsmäßig auch umspannen können. Aber im Prinzip sind sie alle gemeinsam.
Ja, wenn Geist keinen Raum und keine Zeit hat, ja.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Hört sie dort auf. Ich meine, das ist Zeit und Raum sind für da, für unsere Erscheinung. Die
Hierarchien sind ja auch unsere Vorstellungen.
Natürlich. Das
ist auch für uns ein Bild.
Es ist ein Bild, aber es ist ein Bild für die realen Kräfte, die wir auch gestalten sehen draußen.
Ein realeres Bild als ein anderes, was alles gleich macht.
Was alles gleich macht, ja. Ja, ich meine, vor allem sehen wir unsere geistigen Fähigkeiten. Wenn mich wer fragt, Fantasie. Ich brauche nur in die Natur hinausschauen. Wenn ich die Pflanzen wachsen sehe, die Blumen wachsen sehe, sehe ich tätige Fantasie. Ich sehe Seelenkräfte, die wirken dort. Die machen das. Und das ist absolut vereinbar mit der ganzen materialistischen Evolutionslehre. Ich muss nur dazu sehen, dass das Eigentliche, was es macht, geistig ist. Und die Oberfläche ist aber materiell. Und das geht es bei der kümmerischen Hochzeit. Die sucht nicht ein Geistiges, das abseits vom Materiellen ist, sondern das Immateriellen wirkt oder sogar als Materielles erscheint. Also den Geist kann ich überall angreifen, das ist alles Geist. Das ist, die Abstraktion besteht darin, den Geist wegzudenken, sozusagen nur die Erscheinung überzulassen. Das ist der Materialismus. Dass ich vergesse, dass das sozusagen verdichteter Geist in Wahrheit ist. Und das Interessante ist ja aber, dass die Naturwissenschaften, zumindest die Physik, genau dort hinkommt. Also Dinge gibt es sowieso schon auf der physikalischen Ebene nicht. Selbst wenn man von Elementarteilchen spricht, dann weiß man, das sind keine Dinge. Ja, wenn es nur so klein gedacht werden, sie sind keine Dinge, sie sind Erscheinungen, die passieren und wieder vergehen. Also ein Elektron existiert nicht einfach, sondern es macht Blitz und es macht eine Erscheinung. Und zwar deswegen, weil irgendwo Blitz ein anderes auch nicht macht, die kommen zusammen irgendwo, aber sie existieren nicht durchgehend. Es hat Blitz gemacht und ist eigentlich in Wahrheit wieder weg. Es macht halt nur so oft Blitz, 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 dass das uns erscheint, als wäre es kontinuierlich da. Aber in Wirklichkeit sind es nur Ereignisse, die passieren. Also das heißt, die Teilchen gibt es in Wahrheit gar nicht. Also sagt man jetzt, sie sind eigentlich nur Felder. Die Felder sind ausgebreitet über das ganze Universum und das tut sich halt da einmal einen Blitz machen, ein anderes Mal dort. Und das ist nicht einmal genau vorherberechenbar, sondern nur statistisch vorhersagbar, wann wo das wieder erscheinen wird. Und da zum Beispiel alle Elektronen gleich sind, gibt es eigentlich nur eines. Sie sind ununterscheidbar, sie erscheinen halt nur da, dort, dort. Es ist ein und dasselbe. Also es löst sich das ganze Materielle auf. Mittlerweile ist man so weit, dass dasselbe mit Raum und Zeit auch passiert. Ich meine, der gute alte Einstein hat schon mal gesagt, Raum und Zeit ist relativ. Relativ in dem Sinn, dass man nicht immer genau sagen kann, was ist Raum und was ist Zeit. Das kann ineinander übergehen. Je nachdem, also vor allem bei großen Geschwindigkeiten hat das so passiert. Die Zeit hängt ab vom Raum, umgekehrt der Raum von der Zeit. Ich meine, eine Uhr, die am Boden steht, geht eine Spur langsamer. Also, und bitte, das ist so, es gibt heute selbst für relativ kleine Uhren, die man im Labor hat, wirklich, wenn du die vom Kastl runterstößt und dann von mir aus eine zweite lässt oben stehen, noch einen Tag oder was, merkt man die und geht ein bisschen langsamer. Ja, es ist ganz, ganz wenig natürlich, weil mittlerweile sind die lang, also nach dem Einstein hat es die Uhren erst gegeben, mit denen man das feststellen konnte. Aber die Zeit hängt ab von der Schwerkraft. Je schwerer es wird, desto langsamer wird es, bis die Zeit praktisch stehen bleibt irgendwann. Das sind die schwarzen Löcher, die sogenannten. Das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo die Zeit stehen bleibt.
Und die Pendel nur eine Fall.
Ja, genau. Also das heißt, das verliert auch so seinen gewohnten Charakter, dass man sich denkt, ja, der Raum, das ist halt irgend so was Ausgedehntes und die Zeit, die verfließt so. Das passt nicht. Und mittlerweile arbeitet man ja schon scharf, seit Jahrzehnten, daran, eben Quantentheorie und Relativitätstheorie zusammenzubringen. Gibt es schon ganz vielversprechende Ansätze, na, dann löst sich Raum und Zeit überhaupt auf. In den Gleichungen der Quantengravitation gibt es keinen Raum mehr und keine Zeit mehr, sondern auch da gibt es nur mehr Gravitationsfeld. Das Gravitationsfeld ist auch gequantelt, wie man sagt. Es kann nur mehr bestimmte Größenwerte annehmen. Es ist nicht exakt vorherberechenbar, sondern hat einen statistischen Charakter. Und wenn das erscheint, bildet das den Raum. Das ist der Raum sozusagen. Und zugleich die Zeit. Irgendein Feld, ein gequanteltes Gravitationsfeld. Also in die Richtung geht es irgendwo. Ist natürlich hochabstrakt, die ganze Geschichte, aber sie zeigt nur, von dem ist in der Physik keine Rede mehr. Dass man sich das bis ins Kleinste so vorstellt, sondern das ist einfach eine Erscheinung, die kommt. Und das steckt halt eben auch hinter dem Rosenkreuzertum dahinter, und darum heißt es kümische Hochzeit, weil es eben um die Verwandlung bis ins Materielle geht. Es geht darum, dass das Geistige sich bis zu dem Zeitpunkt oder bis zu der Dichte verwandelt, wo es als Materielles erscheint und sich wieder auflöst. Je nachdem, also der Prozess. Und der passiert vor allem in uns, ununterbrochen. Also zum Beispiel, Nervenprozess ist ein Prozess der Materialisierung. Da entsteht Stoffliches, könnte man sagen. Im gleichen Maß, aber Stoffliches, das zerfällt. Also zerfallendes Stoffliches, sagen wir es einmal so. Während im Stoffwechselbereich lebendiges Stoffliches aufgebaut wird. Das passiert ununterbrochen, in Wahrheit. Daher hat der Steiner zum Beispiel immer so gegen den Energieerhaltungssatz in dem Sinn gewettert, als ja, Energie kann weder erzeugt werden noch verloren gehen, sondern das bleibt immer im selben Topf. Er sagt, das ist ein Unsinn. Energie verschwindet, wird nur im gleichen Maße wieder in neuer Form erzeugt. Und das Entscheidende ist dabei, dass da was Neues reinkommt. Es ist nicht immer der alte Quagel. Was erhalten bleibt, ist nur die Maßzahl. Daher merke ich äußerlich sozusagen zunächst einmal gar nichts, dass Energie verschwindet, weil im gleichen Maße sie entsteht wieder. Und also das heißt, das sind entscheidende Punkte, die auch die Naturwissenschaften betreffen. Und die aber eben bis zu einem gewissen Grad heute noch diese Fesselung aus der Antike haben. Das ist der Punkt, das ist dieses antike Denken noch, das drinnen ist. Das mit diesen Dingen im Grunde nicht umgehen kann, weil eigentlich hat der Materialismus dort seine Ursprünge. Schaut Demokrit oder so, alles ist aus Kugeln, irgendwelche kleinen aufgebaut. Und also das heißt, wenn man die Dinge anthroposophisch richtig anschaut oder richtig denkt, muss man immer daran denken, es gibt nicht den Gegensatz von Geist und Materie, sondern es gibt nur die Verwandlung von Geistigem bis herunter zur materiellen Erscheinung, beziehungsweise die Auflösung des Materiellen von mir aus bis zum höchsten Geistigen. Das heißt, wenn wo Geistiges auf Materielles einwirkt, so wie es die Hirnforscher vorstellen, kann das nur bedeuten, dass sich Geistiges in Materielles verwandelt. Oder Materielles aufgelöst wird. Die Prozesse gibt es, aber niemals äußerlich aufeinander einwirken. Das geht nicht. Das funktioniert nicht, sondern dazu muss sich der Geist bequemen, schon also bis letztlich in die physikalisch-physische Form hinein sich zu verdichten, dann kann er auch im Physischen eine Wirkung erzeugen. Und das meint der Steiner, dass das zum Beispiel bei der Muskeltätigkeit genau der Fall ist. Eben nicht ein Impuls, der irgendwas auslöst oder so, sondern Geistiges, das sich in eine stofflich-materielle Wirkung verwandelt. Und zwar eben dieses Geistige, das von außen kommt. Eben das große Ich, das von außen wirkt und nicht das kleine Bewusstsein, was von da innen glaubt, zu steuern.
Ja, aber du nimmst den Menschen die Sicherheit. Wenn du das jetzt so darlegst, ja. Weil das ist ja die Sicherheit, dass er eben glaubt, er steuert.
Ja, ja.
Er macht.
Ja, ja. Aber
ich denke jetzt, die vielen Menschen, die Angst haben, die jetzt
in der Gesellschaft
leben, die haben das nicht bewusst, aber unbewusst spüren sie wohl, dass es eben diese Sicherheit nicht gibt, und daher haben sie Angst.
Naja, aber natürlich ist auf der anderen Seite die größere Sicherheit zu gewinnen, weil das eigentliche, unser wirkliches Ich, das wirkt, das ist das eigentlich frei und das tut das, was uns weiterbringt.
Ja.
Ich meine, aber natürlich, wir haben Angst davor, dass wir unsere Fehler verlieren könnten, unsere Süchte, unsere Genüsse verlieren könnten, die uns eigentlich nicht gut tun. Und das haben wir ja Angst.
Ja, ja.
Das ist ja das Problem.
Ja, auch unser Spiegelbild. Das ist ja unser Spiegelbild.
Ja. Aber darum geht es im Kern. Weil der Weg ist aber jetzt am Ende. Ich meine, das ist weil die Aufgabe auch der griechisch-lateinischen Kultur, die eben jetzt noch nachklingt oder ausklingt, das ist eh schon ziemlich am Ausklingen. Wenn man denkt, bis nach dem Zweiten Weltkrieg war noch humanistisches Gymnasium und so, das war Standard. Das war also im Grundeln bei den alten Griechen und Lateinern. Wenn ich es jetzt bösartig sage. Das ist nicht was Zukunftweisendes gewesen. Ich meine, jetzt verschwindet das langsam. Und es ist alles Englisch oder sonst irgendwie.
Was einfacher
ist. Ja, sicher. Sicher. Aber es ist ein Symptom, das nicht zeigt, dass langsam zumindest eine Wende passiert. Irgendwo. Und verbunden damit ist, dass halt ein nächster Schritt hinauskommen muss, unser Ego mit unserem Ich zu verwechseln. Weil das sind halt zwar beide notwendig, aber sie sind auch beide irgendwo, arbeiten oft gegeneinander, sagen wir mal so. Also das Ich nicht, das Ich macht nicht das, was richtig ist, was es seinen individuellen Weg gehen will. Aber das Ego sträubt sich halt oft dagegen. Und die Schicksalsschläge kommen ja eigentlich, das ist nämlich als Schlag, als etwas aus der Bahn geworfen werden, dass es als das empfunden wird, ist ja nur dadurch, dass sich das Ego sträubt,
ja,
das zu tun, was eigentlich tun sollte.
Ja, wenn du das aufstaust,
ja.
Bricht's.
Also naja, es ist klar, weil ich meine, Karma schaut so überhaupt, wenn es also Last der Vergangenheit ist, schaut immer so aus, na gut, da kommen jetzt die Knüppelschläge. So ist es eigentlich nicht. Die Knüppelschläge kommen nur dadurch, dass das Ego sich sträubt, die Änderung, die eigentlich durch das Karma da sein sollte und die das Ich wünscht, dass es sich gegen die sträubt. Dadurch spießt er sie. Das sagt, nein, ich will das nicht, das will ich nicht. Und dadurch sie auflehnt. Und man merkt es ja oft auch, dass das oft geht, das so in Etappen. Zuerst kommt so ein leichter Tupfer. Und dann wird es halt immer stärker. Je mehr sich das Ego sträubt und je hartnäckiger es verweigert, zu kapieren, dass die Zeit ist, in eine andere Richtung zu gehen, umso mehr.
Wir dürfen aber auch nicht die Schläge aus der Zukunft vergessen, ja, die aus der Zukunft kommen und uns auch schlagen. Auch die muss es geben.
Ja, naja.
Ja, also das, mit dem müssen wir leben. Mit diesen,
ja, eh.
Nicht ausschalten.
Ja, nein. Ausschalten sicher nicht. Ich meine, es ist nicht die Frage, wie man halt mit dem Schicksal oder mit dem Karma umgeht. Also je mehr Verständnis man dafür kriegt, desto wacher wird man für das, was das Karma von einem fordert. Und das heißt, was mein Ich von meinem Ego erwartet. Um das geht es nämlich. Also es geht sozusagen zu erkennen, wohin will eigentlich das Ich? Weil das Ich wird den Weg dorthin finden. In irgendeiner Art, das ist auch viel stärker in Wahrheit und setzt sich durch. Nur der Unterschied ist nur, ob das wie weh das dem Ego dabei tun muss. Je mehr es sich sträubt, desto mehr tut es ihm weh.
Ich habe jetzt einmal als Theorie. Ja. Es muss sehr weh tun.
Ja. Oder, naja, sagen wir so, also es tut sehr weh, weil es das Ego sehr sträubt. Sagen wir mal so. Und das ist vielleicht trotzdem die frohe Botschaft dabei, das müsste aber nicht sein, wenn das Ego wacher wäre für das eigentliche Ich. Und genau in die Richtung geht ja die geistige Entwicklung. Also das heißt, die hat eine ganz lebenspraktische Sache ist das einmal. Darum wollte Steiner ganz von Anfang, schon wie bei den Theosophen angefangen hat, eigentlich sofort mit praktischen Karmaübungen anfangen. Und praktische Karmaübung heißt letztlich, erkenne, was dein Karma, das heißt dein Ich, von dir kleinem Ego will, damit es in die richtige Richtung geht. Weil wenn du das nicht tust, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass das große Ich eigentlich knüppelt. Es bleibt da sonst nichts anderes übrig. Also entweder kapierst du das von selbst durch Erkenntnis, ansonsten nur durch Schläge. Das ist also eine zentrale Botschaft bei dem Ganzen auch. Und das steckt natürlich hinter dem Rosenkreuzertum sehr stark. Es war ja gesagt, dass bei der Bruderschaft der Rosenkreuzer alle Ärzte waren, also alle umsonst Menschen medizinisch versorgt haben, ärztlich versorgt haben. Aber dieses ärztlich Versorgen im Sinne des Rosenkreuzertums ist ja nicht einfach ein Pulver geben oder Medizin, sondern es heißt eigentlich, ich helfe dir, den Weg deines Schicksals zu finden und dich nicht aufzulehnen dagegen, sondern zu erkennen, was dein Schicksal will. Und den Weg zu gehen, um das geht es eigentlich. Also es ist eine Versöhnung mit dem Karma, wenn man so will. Weil es ist lustig, durch gewisse Dinge, die wir heute in frühen Inkarnationen getan haben, schleppt man gewisse Probleme mit uns mit, die aufgearbeitet werden müssen. Die auch nur wir selber aufarbeiten müssen. Da gibt es einfach keinen Umweg. Der ist nicht möglich, weil der würde überhaupt verhindern, dass die Weltentwicklung weitergeht. Eben weil Karma ja aus den individuellen Taten entsteht, können sie auch nur individuell aufgelöst werden. Und ich meine, dass unter dem nicht die ganze Welt zugrunde geht, braucht man eh große Hilfe, nicht? Weil dann nimmt der Christus das Karma der Welt auf sich, also den ganzen Schaden, der in der Welt passiert ist. Aber den Schaden, den wir im Grunde an uns selber angerichtet haben, den können wir auch nur selber ausbügeln. Und Anthroposophie sagt, geh diesen Weg bewusster. Also das ist eines der Hauptziele in Wahrheit des geistigen Entwicklungswegs. Es geht ja nicht darum, geh den Weg, damit du jetzt irgendwas geistig siehst, weil das so interessant oder, weiß ich nicht, lustig oder spannend oder sonst was ist, sondern es ist einfach absolut auf die Lebenspraxis gerechnet. Und das steckt eben hinter der Geschichte mit dem Christian Rosenkreuz auch ganz stark drinnen. Es ist ganz eigentlich auf die Lebenspraxis gerichtet, auch wenn es natürlich jetzt in Bildern geschildert wird, in Imaginationen geschildert wird. Aber man sieht ja, wie in den Mysteriendramen, so zum vierten Drama hin, es geht immer mehr darum, um was ganz Praktisches in der Welt zu tun. Und da wird es aber immer kritischer, nicht wahr? Es ist also, solange ich von allen möglichen Geistigen rede, das kann ich leicht tun, da ecke ich noch nicht wirklich an. Aber die wirkliche Problematik taucht auf, wenn ich es mitten im praktischen, materiellen Leben umsetzen muss. Dort gibt es auch immer die großen Probleme. Dort gibt es dann die Streitereien auch zwischen den Anthroposophen oder sonst wo. Und da spießt er sie. Weil da eben auch noch viel zu viel eben nur lebt in dem Bewusstseinsspiegelbild. Da freuen wir uns, wenn wir von der geistigen Welt hören oder was. Das hat aber überhaupt keine Realität noch. Daher tut es auch nicht weh. Klar, im Gegenteil, es ist schön. Aber in dem Moment, wo es in die Realität hineingeht, kann es natürlich zwischendurch ein bisschen schwieriger werden und ein bisschen heftiger werden. Aber das heißt, die Geistesschulung, der Geistesweg, der anthroposophische Weg heißt immer, gestalte dein Leben und deine Umwelt um. Ganz real, ganz konkret. Nur das ist von eigentlichem Wert. Das Spiegelbild kann höchstens also Hilfe dabei sein. Meistens ist es aber eher das Gegenteil. Sondern man freut sich vielleicht, aha, ja, habe ich eh schon geistige Fortschritte gemacht, schaut gut aus, wächst mir schon ein Flügel irgendwo sozusagen, passt. Das reicht nicht. Und das ist auch, sage ich mal, die heute nicht zu leugnende Krise der Anthroposophie. Dass wir den Übergang packen müssen. Weil sonst wird sie nicht zu dem kommen, was sie eigentlich sein soll und sein muss, um in der Welt wirksam zu sein. Weil sonst verteufelt es einfach. Dann müsste der Impuls halt von anderer Seite kommen. Also, wie soll ich sagen, die Anthroposophie ist alles andere als eine, wie soll ich sagen, geistige Erbauung. Das ist einfach zu wenig. Sondern es ist der, wirklich dieser Wille des Kainsgeschlechts halt dahinter, die Erde umzugestalten und dadurch mich selbst umzugestalten, dass ich als Persönlichkeit auch das werde, was ich als geistiges Ich bin. So müsste man das sagen, weil im Grunde relativiert sich da auch die Zeit im Geistigen. Nicht? Weil die geistige Individualität bin ich immer, zu jeder Zeit. Ich kann nur hier nicht über sie verfügen oder nur sehr wenig, weil ich es eben nicht ins Bewusstsein bringe. Und das Ziel ist, hier sozusagen die auf Erden lebende Einzelpersönlichkeit mit dem in Deckung zu bringen, dass wirklich die Einzelpersönlichkeit ganz Ausdruck dessen wird und nicht von allen möglichen anderen, was durch die Widersacher reinkommt und was dann als Doppelgänger herumwurschtelt und diese Dinge, die eigentlich unserem Wesen fremd sind, aber die wir mit uns herumschleppen. Und es ist wahrscheinlich jetzt in unseren Tagen sehr entscheidend, also für die Anthroposophie zumindest, aber wahrscheinlich auch für die Weltentwicklung, ob wir den Sprung schaffen. Weil es ist zu einem großen Teil halt bis jetzt immer noch mit dem antiken Bewusstsein auch die Anthroposophie aufgenommen worden, wenn man ganz ehrlich ist. Es gibt natürlich Ausnahmen, schon klar, aber im Großen und Ganzen als große Bewegung genommen ist es noch ganz in dem drinnen. Man freut sich, ja, aha, nach dem Tod, die Seele steigt auf durch die Himmelssphären, wir schildern sie ja oft auch so, aber man darf sich es eben nicht so vorstellen wie die alte antike dualistische Lehre, die Seele, die im Körper wohnt und dann geht es halt ohne Körper spazieren. Es ist eigentlich nicht zu haben ohne die ganze Weltverwandlung, weil das Ich ist eben identisch mit der ganzen Welt in gewisser Weise, durchzieht die ganze Welt und das Seelische mit. Und das heißt, nur wenn es da in der Realität ist, dann habe ich überhaupt irgendwas. Der Rest ist einfach Spiegelbild. Das ist nur Spiegelbild. Also wenn man vorstellt, wenn ich sage, wenn mich wer fragt, wie schaut die Seele aus, sage ich, schau da raus, du siehst das überall. Jetzt kannst du es angreifen. Es ist deine Seele. Da, nimm sie in die Hand. Nicht stell dir irgendeinen Dunst vor, der herum ist. Und stell das durchaus vor in den materiellsten Vorgängen von mir aus. Auch dort ist sie drinnen. Also so kräftig ist sie eigentlich, so stark ist sie in Wahrheit. Und sie ist daher auch drinnen in dem Ziegelstein, der am Kopf fällt. Da ist sie auch drinnen. Und dann sagt, Dankeschön, liebe Seele. Das ist Karma dann. Seelische Wirkung in Form von Karma. Daher gibt es ja in den Karma-Vorträgen die wunderbare Stelle, die Karma-Übung. Also stell dir vor, du gehst auf der Straße, jetzt schlüpfst dann auch schon aus dir raus, kletterst aufs Dach raus, lockerst den Dachziegel und schaust, dass er genau darunter fällt, wenn du dort vorbeigehst. Versuch dir das wirklich bildhaft genauso vorzustellen, weil so ist es eigentlich in Wahrheit. Du bist es selbst, der den dort lockert, dass er dir jetzt und hier durch einen ganz physikalischen Vorgang auf den Kopf fällt, sozusagen. Das ist sozusagen die Realität. Und da ist natürlich in Wahrheit absoluter Anschluss an die Naturwissenschaften jederzeit möglich. In Wahrheit. Weil mit Recht fangen die Naturwissenschaftler immer weniger an mit einer Seele, die irgendein Hauch ist, der räumlich nicht ausgedehnt, aber doch irgendwo sein soll. Oder was soll die machen? Ja. Mit dem kann ich nichts anfangen. Mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich muss eigentlich sehen, dass sie in den Vorgängern, die um mich herum ist meine Seele auch der drinnen. Und die all... Bitte?
Ich glaube, der Max Frisch war es, der es in diesem Satz festgehalten hat. Alles, was geschieht, bist du. Mhm. Jetzt kommt erst das Wort. Es geschieht dir recht.
Ja.
Und ich sag das, ja, vielleicht von 100 Menschen, ja,
ja.
Zwei, naja gut, der zweite Teil passt auch. Die meisten sagen, nein.
Ja, natürlich, ja, klar.
Das sind wir.
Ja, das sind wir. Und, aber das ist eben wirklich noch immer diese Strecke hängen in der antiken Vergangenheit. Ja, von dort kommt es auch, die ganzen griechischen Dramen, die alten, da hast du total auch dieses Schicksalsverhängnis. Es wird empfunden als etwas, was irgendwer fremd hat. Die Götter haben es verhängt und du kannst dem nicht entrinnen. Und die moderne Aussage ist sozusagen die unserer Zeit angepasste: Du bist es selber, weil du es willst. Du willst dein Schicksal, darum passiert es dir. Ich meine, das ist natürlich, wir mit unserem Spielbildbewusstsein begreifen wir es zunächst, überhaupt wenn es besonders stark wehtut im Moment, überhaupt nicht. Aber das ist der Punkt, dass wir das lernen mit der Zeit. Und lernen dadurch auch, je früher wir also die Winke des Schicksals erkennen, umso früher kann man es auch in einer schonenderen Weise, sage ich mal, abwickeln. Man kann sich nichts ersparen, aber es ist immer ein Unterschied, ob ich zu dem, was sein muss, geprügelt werde, oder ob ich mich selber durchbeiße und sage, gut, okay, ich muss jetzt auf das und das und das und das, was so lustvoll ist, absolut verzichten, aber ich will es, weil ich weiß, es muss sein, wenn ich meinen Weg weitergehen will. Wenn ich es nicht freiwillig tue, kommt es als Schicksal von außen auf mich zu. Das ist der einzige Unterschied. Passieren wird es so oder so in irgendeiner Form. Nämlich, dass ich dorthin komme und dass ich gewisse Dinge loswerde. Um das geht es. Es geht darum, dass ich gewisse Dinge, die mit den Widersachern zusammenhängen, dass ich die loswerde. Das ist die eigentliche Alchemie, um die es geht. Die Alchemie besteht in dieser Läuterung von den Kräften der Widersacher, die uns drinnen sind, denen wir heute so Einlass gegeben haben und die wir wieder bereinigen müssen. Also um das kommen wir nicht herum und das heißt da sozusagen zu verzichten auf die Freuden, die uns diese Widersacher halt scheinbar zumindest bereiten, weil sie locken uns ja mit ihren Mitteln, sonst hätten wir ja nicht reinfallen drauf. Auch letztlich der Ariman tut das auf seine Art. Er tut es halt mit der Intelligenz, mit der verstandesmäßigen Brillanz, die er hat. Und das war natürlich, er zeigt das ein Wohlgefühl bei den Menschen, die das haben. Und ein Machtgefühl oder sonst irgendwie ein Machtgefühl vor allem. Beim Luzifer ist es halt mehr das Schwebende, dort ist es mehr Machtgefühl oder von mir aus Reichtum auch und solche Geizgier nach diesen Dingen. Aber das Ich fängt damit natürlich nichts an. Und das heißt, es muss diese Dinge loswerden. Und es gibt nur die zwei Fragen, will ich es freiwillig loswerden oder warte ich, bis es durch Gewaltanwendung los wäre, sozusagen. Und vielleicht sogar Karma für die Zukunft in Freiheit baue. Indem ich sage, ich treffe mit wem zusammen, mit dem habe ich karmisch gar nichts zu tun. Aber wir zwei können für die Zukunft vielleicht was machen, in einem nächsten Leben. Das heißt, etwas, wo da ist völlige Freiheit drin. Das ist das Karma der Zukunft, das ich aufbaue. Den Willen haben, auch gemeinsames Karma für die Zukunft aufzubauen. Das kann ja nämlich in die ganz gegenteilige Richtung eben insofern anlaufen. Karma heißt nicht immer nur Ausmerzen von Fehlern. Es kann auch sein Aufbauen von was Positivem, was dann als starke Kraft für die Zukunft zur Verfügung steht. Also das heißt, der Wille, sich an etwas, an eine Aufgabe zum Beispiel zu binden oder sonst irgendetwas, an ein gemeinsames Ziel sich zu binden, das Menschen dann in der Zukunft wieder zusammenführt. Ich meine, wenn wir sowas nehmen wie unsere Mysterien-Dramengruppe oder was, das ist natürlich nicht ganz zufällig, dass sowas passiert. Und das ist nicht schon das Ziel der Sache, das ist ein Anfang von irgendeinem Karmischen. Da muss ich gar nicht so hochgreifen, wie jetzt diese irgendeine Gemeinschaft irgendwas tut, gemeinsam, und wirklich im gemeinsamen Willen dabei ist. Die bauen eine Gemeinschaft für die Zukunft auf. Ganz klar. Und die Aufgabe wird das nächste Mal halt schon, die sie lösen können, ein bisschen größer sein. Und das sind Dinge, die zumindest zum Teil eben Karma für die Zukunft bedeuten und oft und sicher zu einem anderen Teil auch bedingt sind durch Karma aus der Vergangenheit, dass man zusammengeführt wird. Aber nicht nur. Nicht nur. Also die entscheidenden Punkte sind auch immer mehr der Blick, also wie soll ich sagen, sich bewusst sein, ich baue auch Karma für die Zukunft. Und das kann eben durchaus im positiven Sinne sein. Also auch das gehört ganz stark zur rosenkreuzerischen Aufgabe, diesen Blick dorthin zu richten. Also wenn der ganze alte Orient, das sieht man ja, der Herr Karma ist immer so negativ, sehr negativ besetzt eigentlich. Wenn man es bei den östlichen Religionen anschaut, dann im Buddhismus ganz stark. Also der Buddhismus, da geht es nur darum, bitte, wie komme ich dahin, dass ich die letzte Inkarnation habe? Das heißt, wie schaffe ich es, mein Karma abzubauen und dann Ende mit der Geschichte? Das ist also das Leiden unter dem Karma der Vergangenheit. Aber Zukunft des Karmas, Karma im christlichen Sinn, ist eigentlich aus Freiheit Karma für die Zukunft aufbauen. Und sich damit eine Aufgabe, aber zugleich auch eine Kraft für die Zukunft zu erwerben. Das ist Rosenkreuzertum. Richtig verstanden. Oder im Sinne eben von Christian Rosenkreuzer da von Rudolf Steiner verstanden. Also, das heißt, wir müssen uns irgendwie als Anthroposophen daran gewöhnen, dass wenigstens wir nicht mit den alten Begriffen nur hausieren gehen, sozusagen, auf gut wienerisch. Sondern dass wir uns ganz ernst und klar bewusst werden, wie schaut denn das eigentlich aus, wo ist unser Ich, von wo kommt unser Schicksal her und wie können wir daher bewusst damit umgehen. Das ist auch unheimlich wichtig, sage ich mal, also es ist nicht nur in der Anthroposophie, es ist ja in der Waldorfpädagogik, es ist ja zum Beispiel auch so deutlich bemerkbar, dass eine Umbruchsphase einfach da ist, schon seit einigen Jahren, ich sage mal, seit der Jahrtausendwende fängt es schon an, überall, weltweit, also in Europa besonders, aber weltweit auch, es geht immer mehr so, das Alte, wie man es traditionell gemacht hat, funktioniert immer weniger. Das heißt, man findet immer weniger Leute, die das so machen wollen. Finden den Zugang irgendwo dann auf die Art nicht. Und da liegt vielfach als Hemmnis dahinter, dass eben dieses alte, antike Bild noch dahinter steckt. Und dann sagen sie, ja, da fangen sie mal vom Geist zum Reden an und sowas, und was soll ich damit eigentlich? Für mich ist das nichts mehr. Und die Erfahrenen sagen, na, das kann ja so nicht sein, und bitte, und Ding. Und dabei haben die Jungen sozusagen vielfach recht, wenn sie dieses alte Bild ablehnen. Weil das gar nicht der Realität entspricht. Und das ist eigentlich auch nur ein Traumbild, das zwar schön ist und daher wohltuend ist.
Die Vorstellung,
ja. Aber trotzdem, die Vorstellung von was Geistigem ist noch nicht das Geistige selber. Und wenn wir den Sprung da drüber nicht schaffen, kommen wir nicht weiter einfach. Da bleiben wir stecken, das ist das Problem. Da bleiben wir nur in dem stecken, dass uns halt gut geht, wenn ich die Vorstellung erlebe, aber am nächsten Tag stehe ich genauso wieder mit dem gewaschenen Gesicht da wie vorher. Es bringt mich im Grunde nicht weiter. Also ich kriege halt dann die nächste Dosis wieder, lese halt wieder ein Stückchen Steiner und dann fühle ich mich wieder besser. Aber es ändert nichts wirklich. Und das habe ich das Gefühl, dass das heute mehr Menschen, vielleicht gar nicht bewusst, aber viel Junge, einfach ablehnen. Dieses Bild, das kraftlos ist eigentlich. Sie suchen was eine Realität hat dahinter. Also eben, sie sind sich vielleicht bewusst, ob geistige oder sonstige Realität vielleicht, um das geht es nicht, aber sie spüren, wo ist eine Realität dahinter und wo nicht. Und das heißt, das muss man irgendwo vermitteln können. Wenn man das, also dazu den Anstoß geben oder auch zu deklarieren, dass das so ausschaut, die Dinge. Das ist aber schwierig, nicht wahr? Es ist unheimlich schwierig.
Die Kunst des Sozialen.
Ja, natürlich. Also, ist ja klar, ich meine, es, weil auch da weiß ja die Realität, ich meine, Anthroposoph zeigt, ob ich das wirklich bin oder nicht, zeigt sie, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie gehe ich mit anderen Anthroposophen um. Und man hat gesehen im ganzen vergangenen Jahrhundert, dass das nicht immer die beste Umgangsart war. Und das heißt, das allein zeigt schon, dass da die Substanz noch nicht wirklich richtig Fuß gefasst hat. Und sonst gibt es das nicht, egal welche Brüche drinnen sind, egal welche karmischen Belastungen aus der Vergangenheit da sind. Ist schon klar, in der anthroposophischen Gesellschaft sind verschiedenste karmische Strömungen drinnen, die zusammentreffen, die aus diametral entgegengesetzten Gegenden teilweise kommen. Und da geht es darum, realisiere ich das oder nicht. Wenn ich es nicht realisiere, wird es nur gehen durch die Konfrontation, durch die Zusammenstöße. Also das ist die große Rätselfrage. Aber es ist ja wirklich so, dass der Steiner mit seinen Kammerübungen ist ja schon ganz am Anfang nicht gut angekommen. Es ist schon die Theosophen, das ist zu gefährlich. Ich meine, sie haben sich schon dann gern gesehen als Wiederverkörperung von weiß ich nicht welchen berühmten Persönlichkeiten, was natürlich sowieso eh nicht gestimmt hat, aber da fühlt man sich halt ganz gut. Aber mehr sollte es nach Möglichkeit nicht sein. Und letztlich hat Steiner ja dann erst in seinen letzten Lebensjahren im Grunde also fast im 24er Jahr dann diese ganzen Kammervorträge und das alles, wo das so dicht wurde, zumindest eine Ahnung davon gegeben, was das sein könnte. Und da waren es immer noch nicht wirklich im Hauptding die praktischen Kammerübungen für jeden, der da dabei ist. Sondern großteils eher exemplarisch schon was, was man mal anschauen kann. Weil er schon gemerkt hat, das ist einfach nicht durchführbar. Aber die Frage ist halt, wo wir da heute stehen in der Richtung. Weil das Problem hat sich nicht erübrigt, ganz im Gegenteil. Also, und das ist auch im Moment halt das letztlich das große Problem der allgemeinen anthroposophischen Gesellschaft überhaupt. Also das ist so deutlich. Ich hatte da sehr interessante Gespräche. Man ist im Grunde ratlos, wie man damit umgeht. Weil natürlich auch so viel, das ist schon, war schon zu Steiners Zeiten so, das ist sicher jetzt auch sehr stark. Es kommen in die Anthroposophie herein Menschen aus sehr, sehr unterschiedlichen Strömungen, aus sehr vielfältigen Strömungen. Und mit keiner dieser Strömungen ist aber Anthroposophie identisch, sondern sie ist eigentlich die totale Umdrehung, Umstülpung, egal von welcher Strömung das ist, kann man sagen im Grunde. Also jede müsste eigentlich komplett verwandelt werden in was Neues, was wirklich in die Zukunft führen kann. Und an dem spießt es einfach. An dem spießt es also ganz gewaltig. Ja, ich will euch aber damit nicht jetzt mutlos machen, weil es ist so geschafft da. Ich wollte nur so als Einleitung, wenn wir da weitergehen mit dem Christian Rosenkreuz, dass wir uns das einmal bewusst machen, um was es eigentlich geht. Dass mit dem Impuls eigentlich, also in dieser Zeit, ein völliger Neuaufbruch begonnen hat, der aber bis jetzt immer noch nicht Fuß gefasst hat ganz. Der eigentlich schon im 16., 17., also 17. Jahrhundert vor allem schon eigentlich zumindest Europa umgestalten sollte, was nicht gelungen ist. Man kann eh sagen, das war schon der nächste Anlauf dann mit der Anthroposophie. Und bis jetzt ist es auch noch nicht gelungen, dass das die Welt umgestaltet hat, dass sie das Niveau der Bewusstseinszeit schon erreicht hätte, die Welt. Wir haben im Großteil also noch das Niveau der Verstandesseele mit ein bisschen Bewusstseinsseele ganz einseitig nach außen. Das heißt, von den Widersachern natürlich auch sehr raffiniert eingefädelt, weil diese Bewusstseinsseele nach außen, die aber mehr instinktiv nämlich wirkt, die ist ja über den ganzen Arabismus reingekommen. Weil Aristoteles wird vertrieben vom Christentum her eigentlich vertrieben zunächst einmal im Grund, die ganzen griechischen Philosophen. Das geht zu den Arabern. Von den Arabern kriegen wir es jetzt dann wieder zurück in der Auseinandersetzung, weil der Islam bedrängt uns, der bringt es mit. Europäischen Denker müssen sich damit auseinandersetzen, müssen jetzt endlich auch dieses im Grunde aristotelisch-arabistische Denken annehmen und nehmen das in ihr Wesen hinein. Und haben dadurch also große Schwierigkeiten bis heute den Sprung in die wirkliche Bewusstseinsseele zu schaffen. Der Arabismus war genial darin, instinktiv die Bewusstseinsseele nach außen zu erwerben. Aus Anlage heraus, mit starken Verstandeskräften verbunden, Aber bei den Arabisten war der Unterschied, also beim Judentum, die sind nie so stark in die äußere Forschung hineingegangen, also da in der damaligen Zeit. Die Araber waren vielmehr die, die dann wirklich die äußere Welt einfach angeschaut haben. Und bei den Juden ist es mehr das Eigentliche ins Verstandesmäßige gehen. Also eine Art instinktiver Verstand geradezu. Also bei den, man könnte sagen, im Judentum ist sehr stark drinnen dieser, naja, man kann fast sagen, eine instinktive Verstandesseele, die unheimlich intuitiv ist. Ich meine, bis heute, ich meine, so viele Naturwissenschaftler, große Bekannte, sind jüdischer Abstammung.
Da ist es umgebracht worden.
Wurden viele umgebracht. Ich meine, dadurch hat sich Europa unheimlich geschadet. Weil ein großer Teil wurde umgebracht und der Rest ist emigriert nach Amerika oder sonst wohin, also jedenfalls aus Europa weg. Und das ist mit ein Grund, ich meine, wir brauchen nämlich gar nicht glauben, dass wir in Europa so toll dastehen. Man muss sich die ganzen Universitäten anschauen, die Rankings anschauen, die sind alle ziemlich unten. Ich meine, von uns brauche ich gar nicht reden. Das ist 100 oder irgendwo darunter. Also das ist, und das sind die Spitzenuniversitäten bei uns. Aber
und der Arabismus, meinst du, war weniger instinktiv?
Naja, schon, aber instinktiv in einer anderen Richtung, in der Richtung der Bewusstseinsseele bereits. Also das heißt wirklich äußere Forschung betreiben. Aber wenn man schaut bei den jüdischen Forschern bis heute, die meisten sind Theoretiker. Also Forschungen, die einfach aus dem Verstand kommt da was. Da ist eine Idee da und die kann man durchziehen. Wobei das auf verschiedensten Weisen geht. Ich meine, wenn man mal hernimmt den Einstein oder was, seine Idee war schon genial, also dann vor allem die mit der allgemeinen Relativität, der ist so abstrakt sie sein mag. Aber ein guter Mathematiker war er zum Beispiel nicht, lustigerweise. Hat er selber gesagt. Und irgendwo scherzhaft, da gab es ja einen guten Mathematiker, der mit Geometrie für den David Hilbert. Die haben immer irgendwie ein bisschen rivalisiert, aber wer hat die Theorie früher formuliert oder so, und das hat es tatsächlich der Einstein dann kurz vorher geschafft, aber eigentlich auch nur, weil er überall angelopft hat und sagt, bitte, wie rechnet man das aus, ich habe da ein Problem. Aber er hat das Bild gehabt, das ist das Geniale daran, er hat den Zusammenhang gesehen einfach. Und er hat noch nicht immer genau gewusst, wie schreibe ich das jetzt als Formel auf. Aber er hat ganz genau im Grunde die Lösung gewusst, bevor sie noch ausgerechnet war. Also in welche Richtung es geht. Das ist atypisch. Also für viele solche Denker, dass sie sagen, ich kann die Lösung eigentlich nur finden, wenn ich schon weiß, wie es ausschaut. Sonst finde ich es nicht. Und das ist auch wichtig. Also wenn ich so ins Blinde hineinfahre, ich muss irgendein Bild davon haben. Und die Kunst ist eigentlich nur, das umzusetzen in eine handfeste Form. Nein, aber was die Araber eben ganz interessanterweise so stark hatten, dieses in die äußere sinnliche Welt sich zu wenden und die Dinge anzuschauen und zu experimentieren damit. Da sind sie, heute sind sie nicht mehr für, das ist eine andere karmische Strömung, die inkarniert. Aber das hatten sie, also diesen Weg, den aber schon der Aristoteles gebannt hat, der war ja trotzdem der angefangen hat, die Natur anzuschauen, das zu klassifizieren. Der Platon hätte es nie gemacht, die Idee des Kosmos, aber bitte schauen wir nicht die einzelnen Steine da an, das ist uninteressant. Der Aristoteles hat genau das Gegenteil gesagt, den muss man jedes Stein da lauschen sozusagen und sammeln und einordnen und dann verstehen, was von der Welt. Und das haben genial die Araber fortgesetzt und das hat eigentlich unsere Naturwissenschaft gebracht. Die kommt von daher, von nichts anderem. Ich meine, die kommt dann über Spanien rauf und dann geht es zu den Engländern, die sind sehr begabt dafür, weil die auch so eine gewisse Anlage dazu haben, sich der Welt einfach gegenüberzustellen und sie im Grunde mit einem relativ simplen Verstand anzuschauen, aber mit einem sehr praktischen Verstand anzuschauen. Und von dort erobert das ganze Europa. Aber das ist alles Vergangenheit. Das ist nicht die Zukunft. Und auch diese Art eben der wissenschaftlichen Betrachtung, nur das äußerlich Sinnliche oder Messbare als Grundlage zu nehmen, ist eben auch zu wenig. Sie müssten also erkennen, dass in dem die Realität des Geistigen drinnen ist. Wenn Sie die suchen drinnen, dann. Das hat der Goethe nämlich gehabt, zumindest ansatzweise. Dadurch findet er sowas wie die Urpflanze oder dergleichen, weil er sie erleben kann, aber unmittelbar in den Pflanzen, die er sieht. Das ist auch nicht so ein. Darf man eigentlich auch gar nicht so sehen, als wäre das so wie bei Platon so eine Ideenschau gewesen. Er sieht sie in den Dingen. Dort sieht er sie drinnen. Unmittelbar. Der Platon sieht sie irgendwo völlig abseits schweben von den Einzeldingen, weil die interessieren ihn gar nicht. Der Goethe kommt dazu, indem er jedes Blattl fünfmal umdreht und verfolgt, wie das wächst und wächst und wächst und irgendwann wächst er in die Idee hinein, die das gestaltet. Und dann erlebt er sie. Der Platon sucht es jenseits der Sternengeweise sozusagen irgendwo. Und das Rosenkreuzertum ist mehr so geht die Richtung Goethe. Also Goethe ist ja ganz deutlich, kommt auch aus der Strömung. Hängt mit der Strömung zusammen, also ist ganz deutlich. Und der Steiner eben auch, also der Steiner auch. Naja, ich will jetzt mit der Wiederholung nicht anfangen. Ich würde sagen, das nächste Mal werden wir kurz einmal wiederholen, die Tage, die wir bis jetzt hatten. Und dann stürzen wir uns in den fünften Tag. Vierten haben wir schon gemacht. Das mit der.
Ich weiß nur, dass wir schon mit der hochintelligenten.
Ja, ja, das war der dritte Tag. Aha. Das war der dritte Tag und der vierte Tag ist dann die Geschichte mit den Königen, die. Da habe ich schon was erzählt darüber. Aber ich werde es auf jeden Fall wiederholen. Ich bin mir nämlich jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich es so voll und ganz schon erzählt habe. Ich habe so ein paar Andeutungen gemacht. Also den werden wir intensiv, die ersten drei Tage ganz kurz und dann den vierten intensiver.
Das war ein Engländer, was ich mich noch so dunkel erinnern konnte.
Was war das?
Ein Engländer, der diese Formel entwickelt
hat. Nein, das verwechselst du jetzt mit der Monas-Hieroglyphe, mit dem Ding da, das war schon ein bisschen früher. Das ist. Das ist das Rätsel, das in der kümischen Hochzeit drinnen ist. Am Ende des dritten Tages ist so eine Festivität und die Jungfrau, die sie alle da bewirtet oder was, und die das alles macht. Stellt ihm also die Rätselfrage, ja, wie heißt sie denn? Wie ist ihr Name? Und sie gibt ihm dann diese Anweisungen. Also nimmt die Zahl der Personen, die da sind, und dann ist diese Rechenaufgabe.
Das kommt direkt vor in den Bildern.
Das kommt direkt in den Bild vor. Nein, die Monatshieroglyphe ist ja, das steht also genau. Mit Mond, Sonne.
Wie heißt der? Das ist schon wieder vergessen.
John Dee,
ja,
genau. Das ist der.
Ja, ja, mit Mond
und
mit der.
Ja, ja, Mond, Sonne, das Erdenkreuz und dann das Wiederzeichen.
Ja, genau, und das gehört runtergesetzt.
Genau, das.
Und der Fehler.
Ja, genau, der Fehler war, dass er es nur aufgesetzt hat. Es gehört auch unter Gesetz. Muss man schon präzise sein.
Das ist
der
Vorteil von Fehlern.
Die merkt man sich, genau. Genau. Sehr gut. Ja, na, wenn nämlich dann, also der fünfte Tag, da wird es dann schon sehr spannend. Fünfter, sechster Tag, da kommen wir nämlich jetzt dann genau in diese Verwandlungsschritte hinein. Also vor allem der sechste Tag wird sehr wichtig sein. Der sechste Tag ist der Tag, an dem der Mensch geschaffen wird in der Schöpfungsgeschichte, und da wird er neu geschaffen in gewisser Weise. Also das ist der entscheidende Punkt dann, der sechste Tag, was dort passiert. Naja, in diesem Sinne.
Dankeschön.